Deutschlandfunk. Interview der Woche.
Herzlich willkommen. Volker Fintammer am Mikrofon und ich begrüße hier im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD. Schönen guten Tag.
Guten Tag, Herr Fintammer.
Wir reden ja hier wegen Ihres vollen Terminkalenders bereits am Donnerstagnachmittag miteinander, am frühen Donnerstagnachmittag. Das muss vielleicht gleich dazu gesagt werden, um Missverständnisse zu vermeiden. Aber Herr Heilmann kommt in diesen Tagen ohnehin nicht daran vorbei, ein Gespräch mit einem führenden SPD-Politiker zu beginnen, ohne den Blick auf die 13,9% bei der zurückliegenden Europawahl zu legen. Was sind denn für Sie die wesentlichen Gründe für das schlechte Abschneiden der deutschen Sozialdemokraten?
Erstmal muss man ganz offen sagen, das ist eine bittere Klatsche und man kann auch nicht einfach so tun, als habe man alles richtig gemacht und es nur nicht richtig erklärt, wenn man ein solches Ergebnis bekommt. Allerdings sind die Gründe aus meiner Sicht vielfältig. Wir haben es nicht hinbekommen, uns in der Bundespolitik, aber auch in der Europawahl auf wesentliche Themen zu konzentrieren und damit auch durchzudringen. Also die Themen, die die Menschen offensichtlich im Moment umtreiben. Und aus meiner Wahrnehmung sind die wesentlichen Themen die Frage, wie es gelingt, unsere Wirtschaft zu stärken, unsere Volkswirtschaft zu erneuern. Zweites Thema ist die Frage, was muss getan werden, damit die Menschen, die arbeiten, auch das Gefühl haben, dass sie respektiert werden, dass es sich lohnt zu arbeiten. Und das dritte ist das große Thema innere und äußere Sicherheit. Da müssen wir klarer erkennbar werden.
Was heißt das denn konkret für die drei Landtagswahlen im Herbst? Verschwindet da die SPD in Ostdeutschland in der Bedeutungslosigkeit, wenn nichts tut? Ich will mal an die Ergebnisse erinnern. Sachsen 6,9%, Thüringen 8,2%, Brandenburg 13,1%, jeweils stark hinter dem Bündnis Sarah Wagenknecht. Also da droht doch die deutsche Sozialdemokratie unterzugehen.
Ja, aber für mich ist das ein Weckruf, aufzustehen und zu kämpfen, sich nicht niederdrücken zu lassen. Ich bin der festen Überzeugung, dass unser Land eine starke Sozialdemokratie braucht, auch in den Ländern. Ich habe eine persönlich große Verbindung zu Brandenburg. Ich bin in den 90er Jahren aus Niedersachsen zum Studium dahin gegangen. Ich kenne ganz, ganz viele. Ich weiß, dass Dietmar Woidkin ausgezeichneter Ministerpräsident ist. Und wir kämpfen da nicht um Platz, sondern um Sieg. Wir wollen dafür sorgen, dass in Brandenburg die SPD weiter regieren kann. Und wir unterstützen auch die Kolleginnen und Kollegen in Sachsen und in Thüringen. Das ist nicht leicht, gar keine Frage, aber hängen lassen ist keine Option.
Und mit welchen Themen soll der Turnaround gelingen? Es ist ja in Teilen so, dass die AfD zur Arbeiterpartei geworden ist, gerade in den ostdeutschen Bundesländern.
Ja, ich glaube, dass man sich auch mit der AfD über diese Fragen auseinandersetzen muss. Haben sie wirklich was im Angebot für arbeitende Menschen? Oder wer sorgt dafür, dass wir eine bessere Lohnentwicklung bekommen, dass sich der Mindestlohn weiterentwickelt, dass gerade im Osten wir dafür sorgen, dass wieder mehr nach Tarif bezahlt wird, indem wir zum Beispiel dafür sorgen, dass öffentliche Aufträge daran gebunden werden, dass nach Tarif bezahlt wird. Da hat die AfD nichts im Gepäck. Das ist keine Arbeiterpartei. Das ist eine, die im Zweifelsfall Menschen gegeneinander ausspielt und wirtschaftlichen und sozialen Interessen auch schadet. Das muss man klar benennen. Es geht nicht nur um die Frage, dass da Rechtsradikale am Werk sind. Es geht auch um die materiellen Interessen, gerade in Ostdeutschland. Wenn ich ein Thema nochmal ansprechen darf in meinem Bereich, was im Osten eine besondere Relevanz hat, ist es die Frage, ob die Menschen sich auf die gesetzliche Rente verlassen können. Denn im Osten haben viel, viel mehr Menschen nur die gesetzliche Rente, keine Betriebsrente oder ähnliches aus historischen Gründen. Und deshalb ist es klar, dass die SPD die Partei ist und keine andere, die dafür sorgt, dass wir mit dem Rentenpaket 2 die Renten auch dauerhaft stabil halten. Das nützt und hilft gerade Menschen in Ostdeutschland, die fleißig gearbeitet haben.
Zu den Renten kommen wir nochmal explizit, aber gerade wenn wir jetzt auf die Bundespolitik schauen, dann steht natürlich die Haushaltspolitik im Vordergrund. Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister treffen sich in diesen Tagen ja regelmäßig, um eben die Grundlinien für diesen Bundeshaushalt zu legen. Auch Ihr Etat gerät da immer wieder in den Fokus. Und ich will an dieser Stelle mal einspielen, was Bundesfinanzminister Christian Lindner diese Tage im Deutschlandfunk zum Haushalt gesagt hat.
Klar ist, wir müssen an die Dynamik der Steigerung im Sozialen heran. Insbesondere ist die Aufgabe, mehr Menschen aus dem Bürgergeld in Arbeit zu bekommen. Es ist ja den Bürgerinnen und Bürgern nicht erklärbar, dass wir Milliardenausgaben, steigende Milliardenausgaben haben für das Bürgergeld und andererseits fehlen Fach- und Arbeitskräfte.
So Christian Lindner im Deutschlandfunk. Also da wird eine Nullrunde gefordert beim Bürgergeld oder auch die ukrainischen Flüchtlinge wieder ins Asylrecht zu stecken. Und selbst Sie haben ja die Schwarzarbeit neben dem Bürgergeld im Blick. Gehen wir das mal der Reihe nach durch. Wird es eine Nullrunde beim Bürgergeld geben nach der deutlichen Anhebung zur Jahreswende?
Na, erstmal will ich eins sagen, was Sie vielleicht verwundert. Ich habe überhaupt nichts an dem auszusetzen, was Christian Lindner gesagt hat. Es ist vollkommen richtig, dass unser Ziel ist, nicht Menschen, wo immer es geht, im Bürgergeld zu halten, sondern aus der Bedürftigkeit in Arbeit zu bringen. Übrigens 20% derjenigen, die im Bürgergeld sind, als Erwerbsfähige, sind arbeitende Menschen. Die brauchen aufstockende Leistungen, damit sie über die Runden kommen. Da helfen nur bessere Lohnbedingungen, auch die Möglichkeit, mehr Vollzeit zu arbeiten. Zum Zweiten, wir werden nicht willkürlich irgendwie Regelsätze würfeln, sondern da gibt es eine klare Systematik. Und die sieht so aus, wenn die Inflation hoch ist, dann ist es auch so, dass das Existenzminimum steigen muss. Das hat es im letzten Jahr vor allem gegeben. Wenn die Inflation zurückgeht, dann wird das nicht notwendig sein. Die Zahlen legen im Moment nahe, dass die bestehende Systematik dazu führt, dass es zum 1. Januar keine großartige oder sogar gar keine Regelsatzerhöhung geben wird, weil die Preissteigerung zurückgeht. Aber das ist jetzt keine politische Auseinandersetzung. Das ist das, was der Bundestag beschlossen hat, übrigens mit den Stimmen, soweit ich weiß, aller demokratischer Parteien.
Aber Sie haben auch im letzten Herbst nochmal 2,1 Milliarden für das Bürgergeld beantragen müssen im Haushalt, weil die Mittel nicht gereicht haben. Können Sie davon ausgehen, dass es in diesem Jahr keinen weiteren Zuschlag geben wird?
Also was die Frage der Regelsätze betrifft, zeichnet sich ab, das, was ich eben beschrieben habe, dass es nicht notwendig ist, nach Gesetz die Regelsätze zu erhöhen, weil die Preissteigerung zurückgegangen ist. Das andere ist die Frage, wie viel Geld brauchen wir fürs Gesamtsystem? Das hängt nicht nur an den Regelsätzen, sondern natürlich auch an der Frage, wie viele Menschen bringen wir in Arbeit? Und klar ist, was wir erleben, ist, wenn die Konjunktur schwächelt, und das hat sie getan, ist das nicht leichter geworden. Trotzdem, wir werden besser, wir werden auch mehr Menschen in Arbeit bringen. Wir haben gerade eben auch über die Frage der Geflüchteten gesprochen. Mein Ziel ist klar, dass wir diejenigen, die als Geflüchtete im Bürgergeld sind, nicht nur die ukrainischen Geflüchteten, besser und schneller in Arbeit bringen müssen. Aber auch da ist es so, dass trotz der nicht so guten Konjunkturlage wir Schritt für Schritt vorankommen. Wir haben jetzt von den ukrainischen Geflüchteten immerhin 187.000 in sozialversicherungspflichtige Arbeit bringen können, seit das uns beschäftigt. Trotzdem muss man auch eins wissen. Wir reden hier über Leute, die haben Vermittlungshemmnisse. Da gibt es Barrieren abzubauen. Und richtig ist auch, dass man da übrigens auch für Mittel braucht. In der aktiven Arbeitsmarktpolitik in solchen Zeiten zu kürzen wäre falsch, weil es ja notwendig ist, dafür zu sorgen, dass wir durch Investitionen in die Arbeitsfähigkeit von Menschen beschäftigungsfähig machen.
Bleiben wir gerade mal beim Jobturbo. Sie haben aber damals angekündigt, da könnten bis zu 400.000 Ukrainerinnen und Ukrainer schnell einen Job bekommen. Die jüngste Statistik der Bundesagentur für Arbeit sagt, Sie haben es schon erwähnt, 167.000 arbeiten bereits, aber nur 33.000 sind wirklich durch den Jobturbo motiviert worden, einen Arbeitsplatz anzunehmen. Wo sind denn da die Probleme? Warum braucht das so lange?
Also zum einen habe ich nicht ein Datum genannt, weil das auch unseriös wäre zu sagen, das kriegen wir jetzt hier in 3, 4, 6 Monaten hin. Aber wir müssen deutlich besser werden. Das ist nicht nur eine Frage der Akzeptanz, sondern auch der Vernunft.
2/3 der Flüchtlinge sind Frauen, häufig sogar mit Kindern. Also da stellt sich auch die Frage der Kinderbetreuung. Gibt es denn da genügend Instrumente, um überhaupt die Möglichkeit zu schaffen, dass die erwerbstätig werden können?
Das ist tatsächlich ein Thema. Und da gibt es keine schnellen Lösungen. Da geht es um ein Thema, was ja auch für viele Menschen in unserem Land eins ist. Haben wir genug Kinderbetreuung, Krippenplätze, Ganztagsschulangebote. Da kann ich als Arbeitsminister nicht zaubern. Aber trotzdem kann das keine Ausrede sein. Denn auch was die Frage von geflüchteten Frauen betrifft, sind nicht alle Kinder, die haben, im betreuungsfähigen Alter. In diesem Alter ist es notwendig, aber einige haben auch größere Kinder. Und da muss es auch gelingen. Aber natürlich ist das an der einen oder anderen Stelle auch ein Hemmnis, das dazukommt. Und deshalb nochmal bin ich froh, dass wir mit dem Jobturbo eine Vereinbarung haben, um dafür zu sorgen, dass Menschen aus der Bedürftigkeit in Arbeit kommen.
Bleiben wir nochmal beim Bürgergeld und den möglichen Kosten fürs Bürgergeld. Von der SPD und auch von Ihnen kommt da jetzt den Vorstoß, Bürgergeldbeziehern, die schwarz arbeiten, auch die Leistungen für 2 Monate zu streichen, so wie man das ja bei den Totalverweigern im Moment schon tut. Gibt es denn da viele Fälle? Ist das eine relevante Größenordnung, wo man sagen könnte, da sparen wir wie bei den Totalverweigern auch mal 170 Millionen Euro im Jahr ein? Gibt es eine Berechnung?
Nein, es gibt Schätzungen natürlich, aber es gibt keine Berechnung, weil das Wesen von Schwarzarbeit ist, dass man sie erstmal aufdecken muss. Und deshalb sage ich auch, das ist eine Geschichte, die da reicht auch nicht ein Hebel.
Fällt unter die Rubrik von Christian Lindner und dem Zoll.
Auch. Also da geht es beim Zoll, bei der Schwarzarbeitskontrolle in Zuständigkeit des Kollegen Lindner tatsächlich um Kontrollen, um Aufdeckung. Aber ich finde auch richtig, dass wir ein Signal setzen für Konsequenzen. Wenn Menschen sich nicht in Arbeit vermitteln lassen und schwarz arbeiten und damit die Gemeinschaft betrügen, dann finde ich es richtig, auch darüber nachzudenken, dass man da nachschärft. Allerdings erlebe ich auch, dass nach wie vor viel Unsinn erzählt wird. Das Bürgergeld ist ja von CDU, CSU, SPD, FDP, Grünen gemeinsam beschlossen worden im Bundestag und Bundesrat. Und dann sind viele Dinge auch behauptet worden. Zum Beispiel, dass es Massenkündigungen wegen des Bürgergeldes gegeben hat. War im letzten Jahr ein großes Thema. Da gab es angeblich eine Umfrage. Große deutsche Boulevardzeitungen berichteten drüber. Politiker sind populistisch eingestiegen. Die Zahlen geben das nicht her. Denn wir erleben, dass im Moment weniger Leute als in den letzten 15 Jahren übrigens aus der Arbeit in die Grundsicherung gehen. Und das trotz, wie gesagt, der konjunkturellen Lage. Und deshalb nochmal, Weiterentwicklung im einzelnen Jahr, Zielgenauigkeit des Sozialstaats in der Sicherung auch, klare Orientierung auf, wer arbeiten kann, soll in Arbeit kommen. Das ist vollkommen richtig, aber nicht sozusagen eine Debatte, die einfach nur Menschen gegeneinander ausspielt.
Wir müssen aber einen Punkt dann nochmal aufwerfen. FDP und auch einige Unionspolitiker fordern ja gerade neu ankommende Flüchtlinge aus der Ukraine jetzt eben nach dem Asylbewerberleistungsgesetz wieder zu behandeln und nicht automatisch ins Bürgergeld aufzunehmen. Wäre das ein Weg, um an der Stelle Geld zu sparen?
Na, ich glaube, wir haben ja gerade darüber geredet, wie bringen wir Menschen in Arbeit? Und ich glaube, dass viele, die sich dazu äußern, denen will ich das gar nicht vorwerfen, weil es ja oft nicht Arbeitsmarktpolitiker sind, die sich da in der Praxis auskennen, sondern die eine Meinung haben, mit der Frage beschäftigen sollen, was heißt das eigentlich in der Konsequenz? In der Konsequenz würden wir die Leute aus den Jobcentern rausholen, könnten sie schlechter in Arbeit vermitteln. Es wären kommunale Sozialbehörden zuständig, Länder und Kommunen müssten das alles bezahlen, der Bund wäre dann draußen. Sparen könnte der Bund, aber ist es richtig, bei solchen Fragen Länder und Kommunen alleine zu lassen und hilft es Menschen wirklich in Arbeit zu bringen? Ich sage, das ist nicht der richtige Weg, denn die Leute, über die wir hier reden, die Geflüchteten aus der Ukraine, die durchlaufen ja gar kein Asylverfahren, sondern die haben nach europäischem Recht ein Aufenthaltsrecht hier. Wir haben den rechtlichen Zugang zum Arbeitsmarkt geöffnet. Wir haben vorhin darüber gesprochen, wir müssen Hürden wegnehmen, die Leute in Arbeit bringen. Aber das mit Behörden zu tun, die da keine Kompetenz haben und die Kosten vom Bund auf Länder und Kommunen zu verschieben, das ist nicht sinnvoll. Das ist eine nationale Aufgabe, die müssen wir gemeinsam hinbekommen. Und deshalb wundert man sich über die eine oder andere Äußerung von Menschen.
Das Interview der Woche im Deutschlandfunk heute mit Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil. Herr Heil, wenn wir vom Bürgergeld ein kleines Stückchen weiterschauen, nämlich auf die Menschen, die in prekären Jobs unterwegs sind, dann landen wir automatisch beim Mindestlohn und der Frage, wie sind die Voraussetzungen hier in Deutschland? Der liegt aktuell bei 12,41 Euro und wird im kommenden Jahr auf 12,82 Euro steigen. Der Kanzler persönlich hat da schon 15 Euro als angemessen ins Spiel gebracht. Gehen Sie damit und würden Sie das auch erneut politisch durchsetzen wollen? Das könnte ja beispielsweise auch ein Thema für den Bundestagswahlkampf der SPD werden, wie das schon einmal der Fall war.
Nee, da geht es nicht um Wahlkampfthemen, sondern es geht tatsächlich um die Lebensrealität von Menschen. Wir müssen schon dafür sorgen, dass Arbeit sich mehr lohnt. Und das hat auch mit der Frage zu tun, wie sich unsere Löhne weiterentwickelt. Und da sortieren wir mal die ganze Diskussion. Wir haben tatsächlich den Mindestlohn eingeführt als SPD gegen große Widerstände. Wir haben auch den Schritt in dieser Legislaturperiode gemacht auf 12 Euro. Das hat immerhin 6 Millionen Menschen geholfen. Und alle, die dagegen gezetert haben, hatten Unrecht. Es hat keine Arbeitsplätze vernichtet. Es hat die Kaufkraft gestärkt. Aber natürlich muss der Mindestlohn sich weiterentwickeln. Und wir haben letztes Mal erlebt, dass dann die Mindestlohnkommission wieder dran war aus Gewerkschaften und Arbeitgebern. Und der nächste Erhöhungsschritt ein eher mickriger war. Das lag auch daran, dass die Arbeitgeber mit der Vorsitzenden der Mindestlohnkommission einseitig durchgezogen haben, die Gewerkschaften nicht mitgemacht haben.
Und ihre politische Entscheidung übersprungen haben, also nicht berücksichtigt haben, so muss man sagen.
So kann man es interpretieren, das will ich gar nicht, sondern mein Blick geht nach vorne. Und klar ist, die Mindestlohnkommission hat nach Gesetz die Aufgabe, in der ersten Jahreshälfte nächsten Jahres eine Weiterentwicklung vorzuschlagen. Die Erwartungshaltung, die der Kanzler hat, ich auch, ist, dass das so gelingt, dass es ein gemeinschaftlicher Vorschlag von Arbeitgebern und Gewerkschaften ist. Da muss man halt verhandeln, wie das bei Tarifverhandlungen auch ist. Da wird es Kompromisse geben, aber es ist besser, dass es breit getragen ist.
Und also wenn muss das so werden, wie Ihre Parteivorsitzende Frau Esken das auch schon erwähnt hat, dass das wirklich ein einvernehmlicher gemeinsamer Beschluss wird, bei dem keiner mehr übergangen wird, wie das beim letzten Mal der Fall wird? Muss man da die Voraussetzungen ändern für diese Mindestlohnkommission?
Nein, das war ja so, dass bis zum letzten Mal es immer so war, seit es den Mindestlohn gibt, dass die Mindestlohnkommission nach intensiven Verhandlungen, weil es ja unterschiedliche Interessen von Arbeitgebern und Beschäftigten gibt, am Ende einen gemeinschaftlichen Vorschlag gemacht hat. Wir nennen das in Deutschland Sozialpartnerschaft und das ist auch der richtige Weg. Es soll auch bei Mindestlohnkommission bleiben. Allerdings sind zwei Dinge wichtig. Die Akzeptanz der Entscheidung gelingt nur, wenn das breit getragen ist. Deshalb ist die Erwartung klar, das darf nicht wieder so laufen wie beim letzten Mal. Und zweitens, es muss auch eine deutliche Erhöhung geben. Das geben übrigens die Tarifentwicklungen auch her. Die sind ja ganz erfreulich gewesen in den letzten Jahren. Und deshalb gibt es keinen Grund, nicht auch einen deutlicheren Schritt zu machen.
Da gäbe es aber noch einen politischen Hebel. Die europäische Mindestlohnrichtlinie verlangt ja die Orientierung an der 60%-Marke der durchschnittlichen Einkommen. Da hätten Sie ja quasi einen Hebel, wenn Sie das umsetzen wollen, denn die soll ja eigentlich bis zum Ende dieses Jahres umgesetzt werden. Das wären dann auch mindestens 14 Euro. Wollen Sie da noch politisch aktiv werden?
Also ich sagte, das kann die Mindestlohnkommission, denn dieser Orientierungswert gilt. Das ist eine Richtlinie, die gilt für Deutschland und das sollte auch ein Orientierungspunkt sein, neben der Tarifentwicklung. Und ich erwarte, dass es in die Richtung kommt. Dann kommen wir Richtung 14 und perspektivisch dann auch irgendwann Richtung 15 Euro. Da hat der Kanzler vollkommen recht. Die Mindestlohnkommission hat jetzt die Chance, diesen Weg zu gehen. Falls das wieder nicht passieren sollte, wie beim letzten Mal, wird es in jedem Fall eine politische Diskussion geben, ob man ans Gesetz nochmal rangeht. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Dann muss darüber geredet werden, ob wir Kriterien nachschärfen müssen, die zur Frage, zu welcher Erhöhungsschritt man kommt, macht. Aber ich sage, es ist möglich, dass die Mindestlohnkommission das macht. Und ich finde, bei gutem Willen der Beteiligten auf Arbeitgeber- und Gewerkschaftsseite wird das auch gelingen. Falls nicht, werden wir auch Vorschläge machen müssen, das Gesetz weiterzuentwickeln, auch um der europäischen Richtlinie, die ja für Deutschland auch gilt, zu entsprechen.
Herr Heil, bevor wir gleich zur Rente kommen, müssen wir noch über zwei weitere Themen kurz sprechen. Eines, das Sie eigentlich schon längst umgesetzt haben wollten. Ein Tariftreuegesetz des Bundes, wonach öffentliche Aufträge des Bundes nur noch an solche Unternehmen gehen sollten, die auch wirklich tarifgebunden sind oder sich an Tarif verhalten. Das haben Sie schon im vergangenen Jahr mehrfach öffentlich angekündigt, aber bis heute liegt nichts vor. Warum?
Der Gesetzentwurf ist fertig und das ist ein Gesetzentwurf, den der Kollege Habeck, der fürs Vergaberecht zuständig ist und ich, der ich für Tarife zuständig bin, gemeinsam entwickelt haben. Er muss jetzt zügig im Kabinett beschlossen werden und das hat sich verzögert, das ist kein Geheimnis. Ich rechne damit, dass wir, wenn wir es jetzt schaffen, den Haushalt aufzustellen, auch Impulse fürs wirtschaftliche Wachstum in Deutschland zu machen, übrigens auch das Vergaberecht einfacher zu machen und zu modernisieren, dann diese Sache auch umsetzen werden. Das ist auch meine klare Erwartung. Und ich will Ihnen sagen, Herr Findhammer, das hat mit den beiden Themen zu tun, die wir eben besprochen haben. Erstens ist für mich als Sozialdemokrat klar, wir müssen mehr tun für die arbeitende Mitte in diesem Land, für die Leute, die morgens aufstehen, arbeiten. Und wir haben nur noch 52% Tarifbindung. Und da, wo Tarife sind, sind die Lohn- und Arbeitsbedingungen in der Regel besser. Wir haben eben ganz lange über den Mindestlohn gesprochen. Der bleibt aber immer nur eine Lohnuntergrenze und besser sind mehr Tariflöhne. Und deshalb muss der Staat vorangehen und sagen, wenn wir öffentliche Aufträge des Bundes an Unternehmen gehen, dann dürfen die Unternehmen nicht benachteiligt werden, die Leute anständig nach Tarif bezahlen, gegenüber anderen, die Billigheimer sind.
Also da höre ich raus, spätestens zum Ende des Jahres tritt das Gesetz in Kraft.
Ich bin entschlossen, das durchzusetzen. Und das ist auch eine klare Vereinbarung im Koalitionsvertrag. Es ist ökonomisch sinnvoll, es ist richtig aus sozialen Gründen. Und wer sagt, ob als Konservativer oder als Wirtschaftsliberaler, Arbeit muss sich mehr lohnen, der muss ja für das Tariftreuegesetz sein.
Ein zweites Thema, was auch schon relativ hängt, ist das Thema Arbeitszeiterfassung. Da gab es ja bereits im vergangenen Jahr einen ersten Entwurf aus Ihrem Haus, der ja offenbar in der Versenkung verschwunden ist, obwohl ja die vorliegenden Gerichtsurteile eine neue Bewertung verlangen. Kommt da auch noch was?
Der Gesetzentwurf liegt vor, aber ich will mal ganz grundsätzlich sagen, es gab ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Das gilt auch unmittelbar, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Anrecht darauf haben, dass ihre Arbeitszeit transparent erfasst wird. Das gilt.
Aber Sie wollten daraufhin ein neues Gesetz vorlegen.
Ich wollte mit dem Gesetz und will mit dem Gesetz dafür sorgen, dass Rechtsklarheit ist, dass Arbeitgeber und Beschäftigte wissen, wie das geht. Dass wir übrigens alle Flexibilitäten auch ermöglichen, wie das geht an dieser Stelle. Aber es geht darum, das umzusetzen, weil wir im Moment erleben, dass in vielen Betrieben nach dem Urteil keiner weiß, was wirklich so Phase ist. Das werden wir in der Diskussion weiter bewegen müssen. Das ist verhakt. Aber einem Eindruck will ich dann auch nicht nur aus Selbstschutz, sondern aus Überzeugung widerstehen, dass alles hakt, was wir haben. Wir haben eine ganze Menge in der Koalition gerade in meinem Bereich auch hingekriegt, im Bereich Arbeits- und Fachkräftesicherung, bei der Erhöhung des Mindestlohns. Wir werden das Rentenpaket 2 umsetzen. Aber und dann kümmern wir uns auch noch um dieses Gesetz.
Lassen Sie mich die Arbeitszeit noch an einen Punkt ergänzen. Arbeitgeber und die FDP wollen ja, dass das mit flexibleren Wochenarbeitszeiten oder Tagesarbeitszeiten verknüpft wird. Wäre das nicht ein angemessener Anreiz für eine moderne Arbeitswelt? Kommt das damit rein?
Wir müssen über eine Sache ganz klar reden. Das Arbeitszeitgesetz zu schleifen oder gar ganz auszuhebeln, das geht deshalb nicht, weil es dem Grunde nach dem Schutz der Beschäftigten auch vor gesundheitlichen Folgen, auch vor vollständiger Verfügbarkeit entspricht. Und deshalb, man kann Einzeldiskussionen immer führen, aber man muss genau gucken, worüber man redet. Und es gibt ja nicht nur Flexibilitätswünsche auf Arbeitgeberseite, es gibt auch Flexibilitätswünsche von Beschäftigten. Ich will, dass die fair ausgehandelt werden.
Das Interview der Woche im Deutschlandfunk heute mit Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil. Herr Heil, die Rente. Das Thema schlechthin seit Wochen. Die FDP hat Sie da lange warten lassen. Jetzt liegt das Paket so vor, wie Sie es und Finanzminister Christian Lindner eingebracht hatten. Also eine langfristige Haltelinie von 48% und beim Generationenkapital den Aufbau einer finanziellen Ergänzung. Aber die doppelte Haltelinie, wonach hier auch die Beiträge stets im Blick gehalten werden sollen, die gibt es künftig nicht mehr. Und viele junge Menschen sagen, das geht jetzt voll zu ihren Lasten, weil sie noch mit steigenden Beiträgen konfrontiert werden. Was entgegnen Sie diesen Stimmen?
Also erstens höre ich das weniger von jungen Leuten selbst, mit denen ich in meinem Wahlkreis gerade diskutiert habe oder wenn ich Betriebe besuche. Ich höre das eher von Leuten, die in der Rentenpolitik aus Interessengruppen ganz anderer Meinung sind. Das ist erlaubt, aber es ist nicht richtig, alt gegen jung auszuspielen. Denn in der Sache geht es ja darum, dass wir mit dem Rentenpaket 2 das Rentenniveau für alle Generationen stabilisieren, nicht nur für die 22.
Aber für die Jungen wird es teurer.
Ich will aber trotzdem sagen, worum es geht. Und das ist die Frage, welchen Preis hat Alterssicherung in diesem Land? Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, in Ostdeutschland, ob jung oder alt, sind viel, viel mehr Menschen auf die gesetzliche Rente angewiesen. Was passiert, wenn das Rentenniveau runtergehen würde, ist, dass wir die Renten dann stärker abkoppeln von der allgemeinen Lohn- und Gehaltsentwicklung und die Kaufkraft derjenigen, die zukünftig in Rente geht, runtergeht. Und das fände ich gegen die junge Generation, wenn wir denen, wie die CDU das sagt, folgende Botschaft geben. Ihr müsst immer länger arbeiten, im Zweifelsfall bis 70. Ihr kriegt immer weniger aus der Rente raus und ihr dürft höhere Beiträge zahlen. Das ist das Konzept von Konservativen. Ist nicht meins, weil ich nicht für die Privatisierung der gesetzlichen Rente bin. Und deshalb klar, wir wollen die Beiträge auch im Blick halten. Der Beitragssatz ist übrigens bei der Rente schon ziemlich lange stabil bei 18,6%, seit ich Arbeitsminister bin. Davor war er übrigens schon mal höher. Er wird leicht ansteigen in den nächsten Jahren. Das hat mit der Demografie zu tun. Aber ich finde es richtig, dass wir dafür sorgen, auch um die Akzeptanz des Generationsvertrages zu erneuern, dass sich auch zukünftige Generationen, die arbeitenden Menschen, die lange gearbeitet haben, auf die Rente auch verlassen können.
Aber die Große Koalition hatte sich damals noch, und da gehörten Sie ja dazu, die Marke von 40% bei den Sozialversicherungsbeiträgen auf die Fahnen geschrieben. Davon ist ja jetzt faktisch keine Rede mehr, weil es geht ja nicht nur um die Rente, es geht auch um die Pflegeversicherung, es geht um die Krankenversicherung. Überall sind wir ja ob der Demografie mit steigenden Beiträgen konfrontiert. Können Sie das guten Gewissens vertreten, dass die Arbeitskosten damit in Deutschland auch immer teurer werden?
Nein, wir müssen genau hingucken und ich will nochmal sagen, Sie haben vollkommen recht, es ist immer ein Gesamtblick. Ich sage das mal für den Bereich, für den ich zuständig bin. Ich habe in meiner Amtszeit eher Beiträge gesenkt in der Arbeitslosenversicherung. Die sind historisch niedrig im Vergleich zu früheren Zeiten. Es ist gelungen, trotz der demografischen Entwicklung den Rentenversicherungsbeitrag sehr lange stabil zu halten. Er wird auch ein Stück länger stabil bleiben. Und da gilt auch übrigens, je mehr Menschen wir in Arbeit haben, desto stabiler sind die Beiträge auch der Rentenversicherung.
Aber ist das nicht genau der Punkt, wo man eigentlich ein großes Fragezeichen setzen muss? Natürlich, im Moment sind die Beschäftigungszahlen hervorragend, so gut wie nie in Deutschland. Aber wenn jetzt die Babyboomer gehen, dann fehlen uns in den kommenden 10 Jahren mindestens 7 Millionen Köpfe, die dann nicht mehr da sind. Mhm. Und die sind natürlich auch für die Sozialversicherungssysteme notwendig. Können wir die wirklich ersetzen oder muss man sich da andere Wege
einfallen? Nein, das ist sowieso eine Riesenaufgabe für unsere Volkswirtschaft, Stichwort Arbeits- und Fachkräftesicherung. Bis 2035 müssen wir 7 Millionen Arbeits- und Fachkräfte ersetzen, die wohlverdient in Ruhestand gehen wegen der geburtenstarken Jahrgänge. Aber wir müssen dafür alle Hebel ziehen. Stichwort Ausbildung. Wir haben 1,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 29 ohne berufliche Erstausbildung. Das werden wir uns nicht mehr leisten können. Wir müssen mehr junge Menschen ausbilden, damit die Arbeits- und Fachkräfte sind. Wir brauchen Weiterbildung. Eine Erhöhung auch der Frauenerwerbsbeteiligung in diesem Land. Eine Beschäftigung. Fähigkeit älterer auch und erfahrener. Wir brauchen auch Produktivität und künstliche Intelligenz und wir brauchen ergänzend qualifizierte Zuwanderung. Ich sage nur, Herr Findhammer, das müssen wir ohnehin des Arbeitsmarkts und der Wirtschaft wegen machen. Und es hilft auch, die sozialen Sicherungssysteme, vor allen Dingen die Rente, stabil zu halten.
Man merkt unserem Gespräch an, dass man jeden einzelnen Punkt noch mal hätte lange vertiefen können. Aber die Zeit lässt nicht viel mehr zu. Und man kommt ja auch in diesen Tagen nicht wirklich an der EM vorbei. Sie haben ja auch in dieser Woche das Spiel Ungarn gegen Deutschland im Stadion angeschaut, aber nicht auf der Ehrentribüne, sondern als freiwilliger Helfer. Insofern waren Sie näher dran als viele andere. Das Achtelfinale ist der deutschen Mannschaft schon sicher. Wie Wie weit wird denn die deutsche Mannschaft in diesem Turnier kommen?
Sehr, sehr weit. Und wenn es gut läuft, dann passiert der Wunsch, den wir haben, dass Deutschland Europameister wird. Ich habe das erlebt, die spielen so geil und engagiert und die kämpfen. Und wenn was schief läuft, geben sie nicht auf und hechten hinterher. Davon kann die Politik übrigens auch was lernen an dieser Stelle. Nicht aufgeben, sondern kämpfen, sich ambitionierte Ziele setzen. Und wenn beides zusammenkommt, dann kann man auch große Ziele schaffen.
Dann nehmen wir das mal als Selbsterkenntnis des Arbeitsministers mit. Danke fürs Kommen.
Herzlichen Dank.